Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, Radio Free FM, hier ist die Plattform heute Nachmittag. Diese Woche ist ja die Woche, in der es auf Heiligabend, auf Weihnachten zugeht. Fassen auch wir uns hier in der Plattform mit dem Thema Weihnachten. Wir sprechen über die Bedeutung von Weihnachten in der heutigen Zeit, natürlich auch ein bisschen in Bezug auf die aktuelle gegenwärtige Pandemiesituation. Bei mir im Studio ist jemand, die sich damit sehr, sehr gut auskennt. Sie ist die Münsterpfarrerin hier in Ulm, Stefanie Ginsbach. Frau Ginsbach, ganz herzlich willkommen wieder einmal bei uns hier in der Plattform. Schön, dass Sie da sind und wir eine Stunde weihnachtlich uns heute quasi vorbereiten oder ein bisschen sprechen können über das ganze Thema.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Mein Name nebenbei ist Michael Trost und Frau Ginsbach, wir haben letztes Jahr im Juni, im Juni war es zu der Zeit, als Sie gerade die Stelle in Münster angetreten haben, uns schon mal ja hier in der Plattform getroffen. Inzwischen sind anderthalb Jahre ungefähr vergangen. Ja, inzwischen haben Sie sich da sicherlich eingelebt. Ich würde sagen, aber bevor wir auf das Inhaltliche eingehen, machen wir es, wie es wir immer tun, dass wir Sie einfach ganz kurz vorstellen, Sie einfach in Kürze für die Hörer ein bisschen was sagen, damit die Hörer auch ein bisschen mehr wissen, wer ist denn Stefanie Ginsbach, und Sie wissen schon alles das, was Sie denken, was die Hörer einfach vorab ein bisschen wissen sollten.
Alles klar. Ja, ich bin tatsächlich seit 2020 geschäftsführende Pfarrerin am Ulmer Münster und bin damit zuständig für alles rund um Gemeindearbeit, also Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Alles, was so die Gemeinde im Ulmer Münster tut, Kinderkirche und Konfirei, Konfirmandenunterricht. Dazu unterrichte ich natürlich noch an diversen Schulen, gebe Religionsunterricht. Ich bin 38 Jahre alt und Mutter zweier ganz wunderbarer Kinder und freue mich einfach, hier in Ulm am Ulmer Münster tätig sein zu dürfen. Das ist eine große Aufgabe und ich bin ganz dankbar, dass ich da nicht alleine bin. Ich habe drei ganz tolle Kollegen. Zum einen ist es der Kollege Peter Schaal-Ahlers, der das Tourismuspfarramt innehat. Dann ist es Prälatin Gabriele Wulz und der Dekan Ernst Wilhelm Gohl. Da sind wir also im Grunde zu viert mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen am Start.
Und alle waren auch schon bei mir in der Plattform.
So, also, das ist
kann
wunderbar.
Man natürlich alles, der Herr Schaal-Ahlers, also damals auch, glaube ich, seinen Posten angetreten, da hat Herr Gohl auch. Ja. Kann man hier alles in der Mediathek noch nachgucken oder in, nicht in der Mediathek, sondern eben hier in den Podcast, wenn man es nachhören möchte.
Perfekt.
Ja. Münster, das ist ja die Kirche mit dem höchsten Kirchturm der Welt, wie man weiß.
Noch, ja.
Ich glaube, Barcelona, so die versuchen langsam nach oben zu wachsen, Ulm, das noch diese Auszeichnung streitig zu machen. Aber zumindest mal das Münster, ich denke, das ist doch ein ganz besonderes Gefühl, in dieser besonderen Kirche dann die geschäftsführende Pfarrerin zu sein, oder? Oder wie geht's Ihnen bei dem Gedanken, dass Sie in einer so bedeutenden Kirche dann die Chefin, sage ich mal, sind?
Oder das ist natürlich wirklich was ganz Besonderes und ist auch mit nichts vergleichbar, was ich vorher gemacht habe. Also das Münster ist eine sehr offene Kirche, da ist ganz viel Bewegung drin, ganz viel Austausch, ganz viel Vielfalt, und das ist natürlich schon auch was Besonderes, da tätig sein zu dürfen. Und das Interessante am Ulmer Münster ist tatsächlich, dass es eine gewisse Unverfügbarkeit mitbringt. Wenn man da als Pfarrer auch seine Gottesdienste feiert, merkt man doch relativ schnell, relativ deutlich, dass selbst also dieses Gebäude seine eigene Spiritualität hat. Und die Worte, die man dort spricht oder auch die Themen, die man einbringt, werden dort ein Stück weit auch transzendiert oder dahin verwandelt, wo man selber dann an seine Grenzen gerät. Also das ist eine ganz kostbare Aufgabe, die ich da übernehmen darf, und dafür bin ich unglaublich dankbar.
Ist eigentlich die Münstergemeinde in Ulm, zumindest unter den evangelischen Kirchengemeinden, dann die größte auch, oder ist das eine unter vielen gleich großen, oder wie ist denn das eigentlich so von der Mitgliederanzahl von Menschen, die eben dann zu dem Kirchenbereich gehören?
Nee, also wir sind nicht die größte Kirchengemeinde. Da schlägt uns, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, im Moment die Paulusgemeinde. an Mitgliederzahlen. Wir sind ein großer Verbund im Grunde in Ulm, ein gesamtkirchengemeindlicher Verbund, zu dem ganz viele Kirchengemeinden gehören, also Münstergemeinde, Paulusgemeinde, Lukasgemeinde, Martin-Luther-Kirche, Christus-Kirche. Wir gehören im Grunde alle.
Auferstehungskirche.
Auferstehungskirche, natürlich. Ach, die Zeit.
Ihr früheres.
Vergessen, mein früheren Wirkungsort, genau.
Genau, ja.
Also, wir gehören da im Grunde alle zusammen. Und da ist ein großer Austausch auch und das Bestreben im Moment, da auch die Zusammenarbeit nochmal zu vertiefen, um da einfach das Ganze fruchtbar zu machen für ganz Ulm quasi, was wir tun.
Ja. Und insgesamt, wie ist denn die Lage, wie viele Menschen, also das Verhältnis evangelisch-katholisch, glaube ich, in Ulm etwa 50-50 Prozent?
Ja, würde ich auch behaupten. Also da kann ich Ihnen jetzt natürlich keine aktuellen Zahlen nennen, aber das würde ich so auch behaupten, ja.
Und Anzahl oder der Kirchgänger laufend irgendwo abnehmen oder der Aktiven, wie ist das so? Also man hört ja, sehr viele Menschen verlassen die Kirche, es gehen immer weniger auch in Kirchen. Also so rein von der Aktivität, von der Präsenz, wie stehen wir in Ulm denn da? Sind das fleißige Kirchgänger, fleißige Leute, die auch an sonstigen Aktivitäten irgendwie teilnehmen oder ist es eher zurückgehend oder auch eher unbefriedigend? Oder wie
also wir haben tatsächlich auch ein bisschen gedacht, meine Güte, was macht Corona mit unserer Kirche? Und wir stellen fest, dass wir überhaupt keinen Rückgang haben bei den Kirchgängern. Wir sind wirklich relativ stabil im Ulmer Münster und merken, dass dieses Bedürfnis nach einem Ort, wo man Stille suchen kann oder wo man Kraft schöpfen kann, einmal in der Woche, von mir ist auch am Sonntag, dass das schon da ist und dass Menschen das auch wirklich brauchen und in Anspruch nehmen. Wir haben sonntags nicht nur einen Gottesdienst immer im Ulmer Münster, sondern immer drei, um einfach Menschen zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu ermöglichen, einen Gottesdienst wahrzunehmen. Der eine kommt morgens vorm Joggen um 8 in den Frühgottesdienst, der nächste frühstückt gemütlich und ist dann um 9:30 da und die anderen schlafen in Ruhe aus, gehen noch eine Runde mittags nach dem Mittagessen spazieren und kommen dann abends vorm Abendessen um 18 Uhr noch zu uns in die Kirche. Mhm. Also, dass diese Angebote wichtig und sinnvoll sind, das spüren wir sehr deutlich und wir haben überhaupt keinen Rückgang, was das angeht. Das ist sehr deutlich sichtbar.
Mhm. Grundsätzlich könnte man vermuten, dass jetzt auch in einer schwierigen Phase wie der Pandemiephase vielleicht auch Glaubensfragen oder die Frage nach Halt und nach einfach kirchlichem Beisammensein irgendwie wieder aktueller ist und die Menschen vielleicht irgendwie auch mehr in Richtung nach Halt suchen und mehr in die Kirche gehen oder mehr sich an die Religion anlehnen. Ist dem so? Gibt es da schon irgendwie Erfahrungen?
Ja, das nehme ich tatsächlich auch wahr, dass auch so Grundsatzfragen bei Menschen durchaus wieder eine Relevanz bekommen, wie sie früher nicht hatten. Eine Pandemie ist natürlich eine Naturkatastrophe, die einfach nicht sichtbar ist. Also das ist anders, wenn ihnen plötzlich ein Erdbeben begegnet oder wenn eine Wasserflut sie überrollt. Aber die Pandemie ist eine Naturkatastrophe, die Menschen in der Tiefe ihrer Existenz bedroht, weil sie sie nicht sehen und nicht greifen können und trotzdem erleben, wie sie die Kontrolle ein Stück weit einem wegnimmt über das eigene Dasein. Also man muss jetzt plötzlich Dinge tun, Maske tragen und alles im Abstand halten und sowas. Und das ist absolut sinnvoll und richtig. Und da merken Menschen doch auch, unser Dasein ist begrenzt und unser Dasein ist auch gefährdet. Und das führt tatsächlich dazu, dass die Frage nach dem, warum bin ich eigentlich hier? Und was hält mich, was trägt mich, wenn es dann doch hart auf hart kommt und ich auf mich geworfen bin oder ich mit diesen ganzen Veränderungen konfrontiert werde. Also das spüren wir deutlich.
Mhm. Ja, also insofern ist da natürlich etwas, was jetzt aus kirchlicher Sicht vielleicht in dem positiv, aber im Gesamten natürlich einfach mit Pandemie einfach eine schwierige gesellschaftliche Entwicklung da ist. Also auf jeden Fall, Sie haben trotz Pandemie demnach bestimmt alle Hände voll zu tun und müssen sich um viele viele Themen, viele Menschen kümmern. Also Ihre Arbeit wird nicht weniger deshalb.
Nein, und sie hat sich tatsächlich sehr verändert. Also ich habe in meinem ganzen Pfarrersdasein noch nie Verordnungen gelesen oder sonst irgendwas. Und jetzt ist man so langsam wirklich firm darin, neue Hygienekonzepte zu schreiben und irgendwelche Corona-Regeln auf ihre Einhaltung zu prüfen. Und also das hat sich wirklich sehr verändert. Und man ist natürlich sehr herausgefordert, auch dadurch, dass man merkt, man kann seine Arbeit, so wie sie vorher war, auch manchmal gar nicht mehr machen. Also wo ich früher mit meinen Grundschulkindern irgendwelche lustigen Spiele gemacht habe, und gar nicht drüber nachgedacht habe, ob die sich dabei irgendwie anfassen oder nicht. Das geht tatsächlich nicht mehr. Und genauso im Konfirmandenunterricht oder bei einer Hochzeit, wenn sie sich überlegen müssen, darf das Brautpaar ohne Mundschutz kommen zum Altar oder oder nicht? Oder darf der Fotograf dann kurz dahin oder nicht? Also das sind so Sachen, die haben sich enorm verändert und das ist herausfordernd. Mhm. Aber die Arbeit, die ich tue, das ist sehr bereichernd auch für mich selber und ein großes Geschenk in meinem Leben.
Ja, wissen das aktuell jetzt eigentlich, ich meine, wir kommen gleich auf Programm auch zu Weihnachten noch zu sprechen, aber mal vorweg, wissen das überhaupt, dürfen jetzt in den verschärften oder mit den verschärften Pandemiebestimmungen überhaupt noch Menschen jetzt zu Weihnachten in der Form in die Kirche? Ich meine, da sitzen ja, wenn das Münstervoll besetzt ist, einige hunderte von Leuten drin und das ist ja wahrscheinlich von den Regelungen der Zusammenkunft dann ausgeschlossen, gar nicht möglich. Oder gibt es da irgendwie schon Möglichkeiten, man weiß jetzt, die Leute mit Test oder mit 2G oder irgendwie dann doch rein dürfen?
Ja, also man darf rein. Wir haben eine Begrenzung. Wir arbeiten mit einem Online-Anmeldesystem. Man muss sich vorher anmelden zum Gottesdienst und achten dann darüber, das ist so quasi automatisiert eingestellt, dass man dann auch Abstände erzwingt zwischen verschiedenen Haushalten. Ja. Das ist gut. Und in der Form dürfen wir Gottesdienste feiern. Wir haben eine Maximalbegrenzung. Und halten die natürlich auch strikt ein. Und es gilt leider im Moment unter Alarmstufe 2, dass wir nicht singen dürfen während des Gottesdienstes.
Habe ich heute gelesen. Ja.
Das ist extrem bedauerlich. Ich hatte sehr gehofft, dass wir die Alarmstufe verlassen in der Form. Aber wir haben das große Glück am Ulmer Münster, dass wir sehr gut kirchenmusikalisch ausgestattet sind. Ja. Und unsere Chöre das dann für uns übernehmen in den Rahmenbedingungen, die im Moment verfügbar sind. Mhm. Also man kann.
Der Chor darf singen, nur die
Gemeinde darf nicht singen. Der Chor darf singen, mit Abstand halten, mit Reduzierung der Sänger. Und wir haben solche Plexiglas-Dinge, sodass einfach die Aerosolverteilung im Münster, die ja eh durch die Raumhöhe relativ gering ist, dass die noch weiter minimiert wird.
Das sind ja fast schon Außenbedingungen im Münster mit der Höhe und mit dem wahrscheinlich mit der Turbulenz, die dann irgendwo da ist. Und unten ist Wärme und oben ist Kälte und das verteilt sich ja dann mit Sicherheit auch. Und wahrscheinlich so isoliert ist das Münster ja auch nicht, dass nicht irgendwo dann die Luft rein und raus zirkuliert, denke ich mal.
Genau, wir haben eine natürliche Luftbewegung auch tatsächlich.
Das ist Architektur, immerhin 12. bis 13. Jahrhundert.
So dicht kriegt man das gar nicht, das ist auch gar nicht sinnvoll.
Ja, ja, also von daher gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Sonst würde ich sagen, wenn man nicht singen darf, wir haben ja auch eine wunderschöne Orgel und tolle Organisation, die natürlich auch schöne Orgelmusik beitragen können.
Ja.
Und insofern ist zumindest da dann Ersatzprogramm möglich, wenn auch dann nicht so viel, von der Gemeinde zumindest nicht gesungen werden kann.
Ja, und wir sitzen tatsächlich einfach, wie gesagt, auf Abstand und die Gottesdienstzeit ist begrenzt. Also normalerweise ist im Gottesdienst so eine Stunde ungefähr und wir müssen uns jetzt auf eine halbe Stunde begrenzen. Dürfen, wie gesagt, nicht singen und müssen da einfach schauen, dass wir Menschen durchaus zusammenbringen, aber dann auch dafür sorgen, dass sie möglichst geringe Ansteckungsmöglichkeiten haben.
Ja, gut. Ich gucke mal gerade, ich denke, wir sprechen noch kurz vielleicht, bevor wir die nächste Musik machen. Ein bisschen früh scheint mir noch vor die Musik. Also auf jeden Fall, Weihnachtszeit ist, glaube ich, die Zeit, die in Bezug auf Kirchenjahr und Kirche neben Ostern wahrscheinlich diejenige ist, die am meisten zumindest Arbeit irgendwie beschert. Ich denke, kirchlich gesehen ist ja Ostern fast noch wichtiger als Weihnachten, oder? In der Hierarchie.
Ja.
Aber in der Individual, wie soll ich mal sagen, Wahrnehmung, wenn ich jetzt als Kind mir das überlege oder in Kinderzeit zurück denke, da war Ostern zweitrangig, da konnte man Ostereier suchen. Aber als Kind hat man an Weihnachten die dicken Geschenke bekommen, ihr habt den Weihnachtsbaum, die Verwandten und Bekannten, die da zugereist sind, da war immer Weihnachten an erster Stelle.
Verstehe ich.
Und jetzt nehme ich an, dass das dann somit arbeitstechnisch und vorbereitungsmäßig eigentlich auch dann die intensivste Zeit ist, oder?
Das stimmt. Also da ist tatsächlich immer viel Arbeit drin und Sie haben völlig recht, eigentlich ist Ostern das existenziell christliche Fest und auch das lebensverändernde Fest. Aber es hat natürlich nicht so den Charme. Also ein Gekreuzigter, der begraben wird und plötzlich wieder aufersteht, worum es ja an Ostern geht. Also diese Überwindung des Todes, die ist halt nicht ganz so romantisch, wie ein kleines Kind in der Krippe das Geschenke gebracht kriegt.
Ja.
Und also das hat sich, glaube ich, im Bewusstsein sehr stark einfach verändert. Und Weihnachten ist natürlich ein Fest, woran wir lebenswirklichkeitsmäßig auch mehr anknüpfen. Also jeder hat schon mal ein Neugeborenes auch gesehen. Die wenigsten von uns sind vom Tod wieder auferstanden. Und ich glaube, dass das tatsächlich einfach auch uns Menschen anrührt, wenn so ein hilfloses kleines Menschlein vor einem ist, das trotzdem alle Weisheit der Welt plötzlich in seinen Augen trägt, egal ob es Jesus heißt oder Christian. Das ist tatsächlich was Besonderes.
Und es ist einfach auch vorstellbarer. Eine Auferstehung hat noch keiner praktisch gesehen, aber ein kleines Kind in der Krippe oder in einem Kinderbettchen natürlich ist vielleicht einfach auch realer. Eine Auferstehung, da gibt es ja natürlich Inszenierung in Bild und in Film, aber hat noch keiner praktisch erlebt. Insofern ist das alles ein bisschen abstrakter vielleicht.
Der Tag kommt. Ja, und es, also man muss wirklich sagen, Weihnachten ist einfach auch so ein friedvolles Fest, wobei man, glaube ich, wenn man sich tatsächlich mal die Bibel greift und da mal reinschaut, also ich, die Realität war nicht so romantisch, ehrlich gesagt, also dass eine junge Frau zur damaligen Zeit schwanger wird, das ist schon bitter und unverheiratet schwanger und dann in einem fremden Ort, in einem Stall ihr Kind zur Welt bringt, das verklären wir, glaube ich, im Rückblick schon, aber es war im Grunde sehr dramatisch und auch hochgefährlich, also das romantisieren wir ganz gerne, glaube ich, aber da zeigt Gott schon auch, also aus meiner persönlichen Pfarrerssicht zeigt Gott schon auch, in welche Niedrigkeit er sich da hineinbegibt.
Jetzt haben wir schon ein klein bisschen über die Problematik, ja, Kirche und überhaupt, wie es noch ist, Stand in Corona-Zeiten und ein bisschen vorweg gesprochen, aber jetzt wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen, die Fragestellung, Bedeutung für die Christen, Bedeutung von Weihnachten für Christen. Ja, Frau Ginsbach, dann steigen wir doch da einfach mal ein. Da haben Sie ja schon ein bisschen was vorbereitet dazu.
Genau, also im Grunde war die Situation damals ja eine ganz, ganz schwierige. Das Land Israel, in dem Jesus ja dann geboren wird, ist besetzt von den römischen Streitkräften. Und alle sehnen sich natürlich danach, dass die Besatzer irgendwie besiegt werden, und der jüdische Glaube ist sehr ausgerichtet auf die Ankunft des Messias, und die Hoffnung ist hoch, dass der dann auch tatsächlich die große Freiheit bringt und die Macht übernimmt und alles Übel dahin fegt. Und da hinein gerät dann eine junge Frau, die Maria, die wirklich ganz jung war. Also das Jungfrau bedeutet tatsächlich erstmal junge Frau. Man prognostiziert so zwischen 14 und 16 wird sie gewesen sein, und sie kriegt plötzlich die Nachricht, ja, du bist schwanger, und das ist natürlich für sie eher unangenehm, weil sie noch nicht verheiratet ist, und zur damaligen Zeit war das natürlich ein No-Go, und ihr Verlobter Josef wird deutlich älter gewesen sein als sie und macht sich auch Gedanken darüber, wenn man dem biblischen Befund Glauben schenken möchte, sie zu verlassen, wird dann aber tatsächlich von Gott höchstpersönlich daran gehindert. Und so entwickelt sich diese Schwangerschaft, und zeitgleich soll eine Volkszählung stattfinden. Das war damals tatsächlich auch gang und gäbe, dass man einfach mal geguckt hat, wie viele Leute gibt es denn hier überhaupt. Wenn man so ein Land besetzt hat, muss man auch mal gucken, wie viel sind denn das so ungefähr. Und jeder musste so in seine Vaterstadt gehen, also den Ort des Vaters, des Vaterhauses. Und das war eben bei Josef, war das einfach Bethlehem. Und so hat er sich mit der hochschwangeren Maria auf den Weg nach Bethlehem gemacht, und das, also jeder, der irgendwie mal ein Kind erwarten durfte, weiß, dass das so eine lange Reise ist, einfach nicht so schön, von Nazareth nach Bethlehem, und da war sie sicherlich auch semi-begeistert, aber so war's. Und hat dann eben in Bethlehem mangels Vorabreservierungsmöglichkeiten, die wir heute natürlich nutzen würden, tatsächlich mit Josef keine Unterkunft mehr gefunden. Und das ist also dieses Vorgehen, dass man so von Tür zu Tür geht und sagt, helft uns, wir brauchen hier eine Unterkunft. Das war schon, finde ich, einigermaßen dramatisch, dahingehend vor allem, weil Maria klar war, okay, sie hat Wehen und das Kind wird kommen, und das wollte sich tatsächlich keiner ans Bein binden. Also eine Geburt galt damals als was Schmutziges, was auch gefährlich war, wo man unter Umständen irgendwie ein totes Kind dann auch oder eine tote Frau hinterher rumliegen hat. Das war nicht so wie heute, dass das irgendwie safe war und dass man da irgendwie entspannt damit sein konnte oder zumindest weitestgehend entspannt. Und so landen die zwei dann letztendlich in einem Stall. Und also ehrlich gesagt wäre das jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich mein erstes Kind kriegen würde. Und für uns Christen ist das einfach ein Signal, dass Gott nicht kommt mit Macht und Kraft und großem Ching-Bussera oder sowas, sondern dass er einfach tatsächlich kommt in alles tief Menschliche hinein, in alle Verzweiflung rein. Und da kommt er hinein und macht sich selber zu Menschen. Also welcher Gott hat denn das nötig? Das ist für eine Grundsatzfrage, warum macht ein Gott sowas, dass er sich als Mensch auf die Erde begibt? Völlig, völlig absurd eigentlich, dass er so paradox plötzlich in die Welt reintritt und sich so als winzig kleines und hilfloses Wesen da zeigt und durch alles Menschliche hindurchgeht, also durch Armut, durch Abgewiesenheit und auch durch ja, auch er vor verschlossenen Türen steht mit seinen Eltern da im Grunde und fliehen muss und bedroht wird. Der damalige König, der Herodes, der jüdische König Herodes, er hat diese Nachricht natürlich bekommen, dass dieser Messias wohl irgendwo ist, vor allem dadurch, dass Weise ihn aufgesucht haben, nachdem sie dieses Sternbild gesehen haben und gesagt haben, hier ist irgendwas los, hier ist wohl irgendwo ein Kind geboren mit einer besonderen Bedeutung. Ist das zufällig bei dir, weil du bist doch hier der König? Und Herodes fand es nicht so toll und hat im Nachklapp dann auch wirklich den Kindermord von Bethlehem verübt und Jesus konnte mit seinen Eltern zum Glück fliehen nach Ägypten. Also bei allem Lichterglanz und Glöckchenklingen, diese Weihnachtsgeschichte hat in sich eine Dramatik, die ich immer mal gerne darstelle, weil ich denke, Gott kommt nicht so in das Haia-Popaia, sondern er kommt vor allem in unser unmittelbares Leid und unsere Verzweiflung rein und macht sich klein für uns. Also das finde ich eigentlich völlig, völlig verrückt. Mhm. Aber vielleicht ist Weihnachten deswegen auch so schön.
Mhm. Man hört die Geschichte ja jedes Jahr wieder. Und wie Sie sagen, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass man sie schon von frühen Kindertagen an immer wieder hört. Aber diese Dramatik, die da zum Ausdruck kommt, übrigens auch, was Sie angesprochen haben, die Brutalität, dass dann ein König irgendwie Leute umbringen lässt, die auch eigentlich da schon enthalten ist. Oder auch die Not, die Sie angesprochen haben, dass ein junges Ehepaar im Prinzip keine Unterkunft findet. Die auf der einen Seite ja fesselt natürlich, auf der anderen Seite macht sie bedrückt. Also ist natürlich schon irgendwo eine ganz besondere Geschichte. Ja. Und vielleicht auch, weil, wie gesagt, seit frühen Kindestagen, zumindest die Kirchgänger hören sie jedes Jahr wieder, ist dann irgendwo schon was ganz Besonderes. Weil sie das ja auch gerade so wiedergegeben haben. Wie weit ist denn eigentlich verifiziert, ob das historisch so einigermaßen stimmt? Also wie viel ist Erzählung, wie viel ist an der Stelle ausgeschmückt? Weiß man da was? Wie viel ist historisch belegt durch irgendwelche, ja, Geschichtsschreiber, die dabei waren, oder wie ist denn das eigentlich? Ich meine, viele Leute kennen die Geschichte, aber viele fragen natürlich, was ist real, was ist da wirklich vorgefallen? Also, dass es die Personen gab, ist, glaube ich, ziemlich unstrittig. Aber was genau Realität irgendwo gewesen ist, weiß man das? Ist das?
Ja, es gibt die sogenannte historisch-exegetische Methode dazu, um das auch nachzuvollziehen. Und da orientiert man sich ganz ähnlich wie in Kriminalfällen an unterschiedlichen Quellen. Also da guckt man einfach so ein bisschen auch hinter den Urtext und schaut, finde ich dafür Belege auch in anderen Bereichen. Und das ist tatsächlich vorfindlich. Also dass es die Person Jesus Christus gab, ist vollkommen unstrittig, dass diese Person auch in Nazareth gelebt hat und in Bethlehem geboren wurde, ist tatsächlich auch unstrittig. Mhm. Inwieweit dann hinterher, übrigens von Ochs und Esel ist nie die Rede in der Bibel, das will ich nur mal sagen, auch wenn wir den ganz gerne so an die Seite stellen. Also inwieweit dann tatsächlich zum Beispiel diese Begegnung mit den Weisen aus dem Morgenland stattfand und in welchem Kontext und zeitlichen Rahmen das war, das sind Dinge, über die wird nach wie vor scharf diskutiert. Das ist klar. Und natürlich, das wissen wir alle, wer schon mal Stille Post gespielt hat, der weiß auch, je mehr Dinge einfach weitererzählt werden, umso mehr entwickeln und verändern sie sich auch. Aber diese Grundbotschaft dessen, dass da ein Kind kam, das bis heute eine massive Auswirkung hat durch sein Handeln und sein Leben auf dieser Erde, das ist vollkommen klar.
Wird da eigentlich noch geforscht? Wird da wissenschaftlich noch versucht, irgendwie geschichtlich, wissenschaftlich irgendwie Näheres in Erfahrung zu bringen? Oder gilt das eigentlich so, das Wissen als was machbar ist, ausgeschöpft? Oder werden immer noch historische Quellen ausgewertet von den Geschichtsinteressierten?
Ja, und das entwickelt sich ja auch durch das Entdecken verschiedener Dinge. Also wenn Sie neue Fragmente von alten Schriftrollen beispielsweise irgendwo entdecken, dann wird natürlich weiter geforscht. Und es gab in den Höhlen von Qumran, das war eine ganz besondere Entdeckung, damals in alten Tonfässern oder Tonkrügen waren da Schriftrollen drin, auch biblische Schriftrollen drin. Und dann hat man die natürlich wirklich erstmal dann ausgearbeitet und hat auch überlegt, welchen Einfluss haben diese Schriften von Qumran, die offenbar einer Gemeinschaft dort, die dort lebte, gehörten, auf den jüdischen Glauben gehabt und auch auf die Entwicklung des Christentums gehabt. Gab es vielleicht eine Verbindung auch in irgendeiner Form? Also das gab es tatsächlich, oder diese Forschungsarbeit, die geht immer weiter und die knüpft immer an den aktuellen archäologischen Forschungsstand auch ein Stück weit. Deswegen lassen sich die einzelnen Disziplinen, glaube ich, auch an vielen Stellen gar nicht getrennt voneinander begreifen, sondern es hängt alles irgendwie mit allem zusammen. Entdeckt die Archäologie neue Dinge, die unter Umständen Auswirkungen auf Philosophie oder Theologie oder was auch immer haben können, dann entwickelt entwickelt sich auch da die Forschung weiter. Und noch dazu wissen wir auch, dass dieser Tradierungsprozess oder dieser Prozess, wie entstanden Schriften zu damaliger Zeit, der wird auch immer besser erforscht. Also wer konnte Autor gewesen sein? Wer hat da vielleicht auch nochmal mitgearbeitet dran? Welche Interessen hat er verfolgt? Das ist immer eine Frage und das ist auch Aufgabe eines Pfarrers, die Texte daraufhin immer auch gegenzuprüfen, nicht nur auf die Auswirkungen auf das Jetzt zu prüfen, sondern schon auch drauf zu schauen, was steckt hinter einem biblischen Text und den aktuellen Forschungsstand da auch schon mit zu berücksichtigen.
Mhm. Wie ist denn das eigentlich, die Geschichte, die jetzt heute in den Kirchen seit Jahrzehnten dann wahrscheinlich immer vorgelesen wird, ist die irgendwann mal so aufgeschrieben worden und ist die auch über die Jahre und Jahrzehnte immer mal ein bisschen wieder ausgeschmückt verändern worden? Oder weiß man auch umgekehrt, wer die mal so zu Papier gebracht hat? Weiß man dazu was?
Ja, also es gibt im Grunde vier Evangelien, also vier Erzählungen über die Zeit, die Jesus auf Erden war. Und Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind die. Und Markus ist das älteste Evangelium. Also das ist das absolut älteste. Die Geschichte, die man wahrscheinlich jedes Jahr in den Kirchen hört, die steht tatsächlich im Lukas-Evangelium. Mhm. Und da weiß man schon, dass Lukas versucht hat, Dinge auch zusammenzubringen und zusammenzufassen. Bei Lukas findet sich beispielsweise manches, was sich in den anderen Evangelien nicht findet. Und die hat man bewusst so in den biblischen Kanon eingeordnet, um einfach auch nicht Dinge dann einfach zusammenzuwürfeln, sondern sie nebeneinander stehen zu lassen. Jesus wurde kurz vor seinem Tod mal die Frage gestellt von Pontius Pilatus damals, was ist Wahrheit? Und ich glaube, Christen sind in dem Bemühen unterwegs darzustellen, es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ereignis und das wollen die Evangelien tatsächlich auch darstellen.
Das heißt, die unterschiedlichen Matthäus, Markus, Lukas und wie sie alle heißen? Johannes, ja. Man hat es alles mal auch im Religionsunterricht oder vor der Konfirmation selber gelernt, aber ja, ist mir ganz so präsent. Nein, was ich sagen wollte, die haben ähnlich und gleiche Beschreibungen, die aber Nuancen voneinander abweichen dann,
genau,
oder?
Genau, oder in Kenntnisständen voneinander abweichen.
Ja. Das heißt, wenn man in der Kirche das vorträgt, dann sagt man dazu, das ist jetzt die Lesung gemäß Matthäus.
Ja, das ist das Evangelium nach Lukas.
Oder sowas. Das ist nach Lukas, ja, genau.
Also, dass man da tatsächlich auch bezeichnet, was lese ich. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man das vorträgt.
Jawohl. Und kann es sein, dass man in dem Jahr mal den einen und in einem anderen Jahr dann aus dem anderen vorliest, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen?
Kann man, das obliegt tatsächlich. Also wir haben eine Ordnung der Dinge, die vorzutragen sind. Also dass man eben nicht nur immer seine Lieblingsstelle vorliest. Das ist klar. Ich meine, sonst würde ich vielleicht immer nur aus einem Buch was lesen und nie aus einem anderen der Bibel. Da gibt es eine Ordnung, die Perikopenordnung, so nennt sich das. Aber grundsätzlich ist man frei auch darin zu sagen, ich möchte dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte aber aus diesem und jenem Kontext heraus erzählen.
Und sind die in der Länge, wenn man sie vorträgt, dann identisch? Oder
Nein.
ist der eine kürzer und der andere länger?
Ja, Lukas ist mit Abstand die längste Erzählung. Die beginnt schon bei der Geburt von Johannes dem Täufer quasi. Da geht es schon los. Und ich habe den Eindruck, der Autor des Lukas-Evangeliums, der hat tatsächlich im Sinn gehabt, Mensch, ich will das irgendwie alles mal, was ich jetzt an Wissen auch gesammelt habe, zusammenbringen irgendwo, sodass wir mal eine Gesamtschau der Ereignisse haben. Aber das hat sich auch zu damaliger Zeit, also ich meine, damals gab es kein Internet, keine Zeitung, gar nichts. Das hat sich als tatsächlich auch da noch lückenhaft dargestellt.
Sind die historisch zu unterschiedlichen Zeiten nacheinander entstanden oder sind die alle gleichzeitig die Erzählungen niedergeschrieben worden?
Die sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden und interessanterweise ist keines der Evangelien der allerälteste Teil der Bibel ist tatsächlich, oder des Neuen Testaments ist ein Paulusbrief. Mhm. Also die Evangelien sind im Verhältnis zu den Paulusbriefen, die wir in der Bibel haben, tatsächlich auch jünger eigentlich.
Ja.
Also der zeitliche Abstand ist einfach schon relativ groß.
Oh ja. Kann es sein, dass die später geschrieben haben, auch von den jeweils anderen ein bisschen abgeguckt haben, abgeschrieben haben?
Ja, klar. Na klar, und das lässt sich auch darstellen.
Ja?
Ja, wenn sie da die Texte nebeneinander legen, dann kann man das ganz deutlich sehen. Also das nennt man eine Synopse, dass man die Teile nebeneinander legt und mal guckt, Mensch, wer hat denn hier von wem oder was deckt sich vielleicht auf was? Und auch das ist so ein bisschen Detektivarbeit, manchmal zu gucken, Mensch, was haben denn alle drin? Und der Kern der Sache ist tatsächlich, es gab diesen Menschen, der wurde geboren, der hat gewirkt, der hat komische Dinge tun können, die wir nicht tun können, Kranke heilen, Tote auferwecken und Sonstiges und ist gekreuzigt worden, also hat Aufruhr auch ausgelöst. Das lässt sich übrigens auch ganz gut über die römischen Dokumentationen zu damaliger Zeit nachvollziehen und ist wieder auferstanden. Also das lässt sich tatsächlich auch, selbst das lässt sich darstellen.
machen wir einfach vielleicht mal so einen kurzen Überflug über, ja, was andere Religionen, Judentum, Islam und Buddhismus, was die in Bezug auf Weihnachten denken, sagen, glauben und wie die diesen Tag, der bei uns eben 24. und vor allem natürlich 25., 26. ein ganz wichtiger Feiertag ist, wie das bei denen dann begangen wird, die Tage.
Ja, ja. Also ich weiß, dass im Judentum ist Chanukka, das Lichterfest, ist tatsächlich auch im Dezember und das wurde am 5. Dezember tatsächlich auch groß gefeiert drüben an der Synagoge. Insofern liegen da die zwei Hochfeste nicht so weit auseinander, die uns verbinden. Aber also ich gehe nicht davon aus, dass Jüdinnen und Juden Weihnachten in der Form groß feiern, wie wir das tun. Aber sie nehmen natürlich Anteil und froh Anteil auch an dem, was wir tun. Oder dass es auch tatsächlich einfach dann ein bisschen festlich wird um uns rum. Und dieses Thema Licht in der Welt sein oder Licht in die Welt bringen verbindet uns sehr. Was den Islam angeht, nehme ich auch wahr, dass Menschen das oft auch ganz, ganz fröhlich sehen, was wir tun, aber natürlich sehr unterschiedlich teilen. Also ich glaube, wenn ich einen Muslim frage, feierst du Weihnachten und glaubst du an Jesus als deinen Retter, den wir da feiern, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das dann eher im Kontext, aber das ist tatsächlich alles nur Spekulationen, dass es eher im Kontext gefeiert wird, weil das ein Ritual ist, eine Tradition, die es in Deutschland einfach gibt und die man einfach dann auch teilt, als kulturelle Tradition, nicht als religiöse Tradition.
Wenn wir gerade da bei Tradition sind, doch mal die Frage, wie kommt eigentlich dann zu der Geschichte, die wir gerade besprochen haben, das Thema Weihnachtsbaum oder Christkind irgendwie zustande? Das ist ja historisch und christlich, also im Sinne von Evangelien nicht hinterlegt. Ich kenne keinen Eintrag.
Ja,
also Engelchen sieht man natürlich in der Kirche so als Schmuck, diese kleinen Figürchen, die man immer sieht. Aber ansonsten, woher kommt das? Woher kommt auch ein Weihnachtsbaum?
Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche Theorien dazu. Dieser Weihnachtsbaum ist natürlich der einfach auch im Winter grün ist. Und es gibt eine Prophezeiung in der Bibel, dass also quasi ein immerwährender kommen wird. Und das immerwährende Leben soll verbildlicht werden in diesem Baum, den man dann jedes Jahr auch irgendwie aufstellt. Aber das ist überhaupt, hat überhaupt nichts Christliches. Das kann ich Ihnen so, durchaus so bestätigen. Und wenn man auch schaut, wann das ungefähr entstanden ist. Also das war tatsächlich erst vor ungefähr 200 Jahren ist das so richtig in Deutschland angekommen. Und witzigerweise war es auch so, dass die Tannenbäume lange Zeit gar nicht auf dem Boden stehend befestigt wurden, sondern von der Decke herabhingen. Also das finde ich manchmal lustig, wenn man das so sich dann anschaut in alten Dokumentationen oder auch auf alten Postkarten oder Bildern, da werden die von der Decke herabgehängt. Und dasselbe gilt für das Christkindchen. Das hat mit der zunehmenden Romantisierung auch des Weihnachtsfestes zu tun. Anfang auch oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es diese Idee von dem goldgelöckten kleinen Kind in der Krippe. Und früher war das so, dass auch die Jungen, also gerade Anfang des 20. Jahrhunderts war das immer noch so, auch die Jungen hatten diese weißen Hemdchen an und denen wurden die Haare auch erstmal nicht geschnitten. Also das heißt, man konnte, wenn die Kinder ganz klein waren, auch gar nicht unterscheiden, ist das ein Junge oder ein Mädchen. Und so hat sich das daraus entwickelt, dass plötzlich aus dem eigentlich männlichen Kind in der Krippe das fast schon weibliche Christkindchen wurde, das dann rumgeht und die Geschenke verteilt. Und das teilen wir natürlich wirklich mit ganz unterschiedlichen Kulturen und Ländern, dass es jemanden gibt zur Winterszeit, sei es ein Weihnachtsmann oder ein heiliges kleines Kind oder was auch immer, das Geschenke bringt und Gutes tut oder Licht bringt. Also ich denke, die Entwicklung von Weihnachtsbaum und Christkind sind ganz komplex gelaufen und mit ganz vielen Durchmischungen verlaufen und symbolisieren aber auch die Sehnsucht der Menschen, glaube ich, nach immerwährendem Glück oder Frieden.
Wie ist das dann mit dem Weihnachtsmann, der dann auf dem Schlitten da irgendwo in England, glaube ich, durch den Kamin kommt. Diese Historie ist wahrscheinlich auch in verschiedenen Ländern, einfach in den anderen USA anders als in England und in Deutschland. Ja. Geschichtsszenen, gibt es auch irgendwie einen religiösen Bezug oder auch gar nicht? Hat sich das auch irgendwie auf anderem Wege irgendwie so geprägt? Oder ist das der Allmächtige, der irgendwie halt im Himmel und ja, da denkt man halt, christlich irgendwie Himmel irgendwie und da oben irgendwie, ist das da ein Bezug irgendwie oder?
Also ich glaube, grundsätzlich hat diese Santa Claus-Geschichte schon auch einen gewissen Ursprung in der Nikolaus-Legende, also die Legende vom heiligen Nikolaus, der einfach Arme oder Bedürftige auch versorgt hat, entweder mit kleinen Geschenken, Gebäck oder Nahrungsmitteln oder dann auch diese Legende von Nikolaus, der die drei goldenen Kugeln zur Versorgung dreier armer Mädchen durch den Schornstein warf und die dann quasi in den Socken, die am Feuer oder am Ofen hingen zum Trocknen, plötzlich diese drei goldenen Kugeln fanden. Also meine Theorie dazu ist, dass das darauf ein Stück weit zurückgeht. Aber diese Theorie, dass es einen Mann gibt, der kommt und Geschenke bringt, die gibt es tatsächlich auch in anderem Kontext. Und klar wurde das zum Beispiel von Coca-Cola auch enorm gepusht und promoted, gerade zu Beginn auch der Entwicklung oder des Relaunches von diesem Getränk einfach. Also das hält sich ja ein Stück weit auch bis heute, dass man da irgendwie den Coca-Cola-Weihnachtszug hat oder so.
Könnte man jetzt sagen, dass überhaupt die Industrie oder vielleicht die was verkaufen wollten, ein gutes Stück einfach mit beigesteuert haben, weil man ein gutes Geschäft machen kann?
Klar. Natürlich, na? Natürlich.
So wie man jetzt bei anderen Events auch gepusht hat, also wie Halloween zum Beispiel, wo die Leute auch die Kleider. Ja, genau. Richtig. Das sind ja Sachen, die zu ihren meiner, also wir sind ein bisschen auseinander altersmäßig, aber soweit auch nicht. Aber jedenfalls zu meiner Kinder- und Jugendzeit kannte man diese Events noch gar nicht. Und wenn ich das richtig mich entsinne, hat man erst später vor 20, 10, 15 Jahren das auch so zum Event, wo dann was verkauft wurde irgendwo, gebracht.
Natürlich.
Wo ich denke, es ist kommerziell orientiert. Das war früher nicht. In meiner Kinderzeit nicht. Und insofern ist wahrscheinlich bei Weihnachten genau das Gleiche.
Ja.
Wollen die Läden verkaufen. Und vielleicht ist der Weihnachtsmann oder der Nikolaus einfach eine Attraktion zur Kuh, wo die Kinder auch hingehen. Ich glaube, gerade in Läden, ich habe zum Beispiel in England auch mal erlebt, da ist dann in einem großen Verkaufsmall dann irgendwie ein Weihnachtsmann gesessen und die Kinder springen und kriegen Pakete. Klar, dann kommen die Eltern und springen in den Laden.
Ja, klar.
Das ist natürlich ein Magnet. Also das ist natürlich cleveres Marketing, können wir auch sagen.
Ja, genau. Und da versuchen wir tatsächlich ein bisschen gegenzusteuern, indem wir Dinge verteilen, ohne Gegenleistung zu erwarten. Also wir haben im Münster aktuell diese Aktion Weihnachten to go ausliegen und laufen. Da haben wir so kleine Flyer erstellt für alle, die sagen, Mensch, also mit Gottesdienst an sich oder Weihnachten, ich kann damit nicht so viel anfangen oder fürchte mich vor allem vielleicht in diesem Jahr auch davor, mir da irgendwas einzufangen, möchte ich nicht. Deswegen liegen im Münster so kleine Flyer aus mit einer kleinen Überraschung dran. Und da kann man sich die Weihnachtsbotschaft und noch diese kleine Überraschung einfach auch so abholen, ohne dass man da irgendwie gekascht wird oder dass da quasi irgendwo dann Kommerzdruck dahinter steht. Einfach aus dem Gedanken heraus, Gott kommt zu uns Menschen als winzig kleiner Kerl und geht mit und geht auch dahin mit, wo wir gerade sind. Also Corona zwingt uns ein Stück weit auch andere Wege zu gehen und selbst auf denen ist Gott irgendwo dabei.
Mhm. Ja, und wir haben noch in den verbleibenden Zeiten ein bisschen über Weihnachten und Ulm und Münster zum Thema. Das heißt, die Fragestellung ist natürlich, wie konkret wird dann bei Ihnen in der Gemeinde oder überhaupt hier in Ulm dann das Weihnachtsfest in diesem Jahre in den Kirchen gefeiert? Worauf müssen sich die Menschen, die vielleicht auch, wir haben es vorher gesagt, anmelden wollen, wo, wie anmelden, bis wann, um auch an den Gottesdiensten, die wann, wo, wie stattfinden, teilnehmen zu können? Fangen wir einfach mal an, was ist wo wie geboten und wie muss man vorgehen, um da teilnehmen zu dürfen?
Ja, ich kann es vor allem natürlich fürs Ulmer Münster sagen. Also wir haben an Heiligabend 5 Gottesdienste. Wir starten um 3:30 mit einem Familiengottesdienst, mit einem Krippenspiel. Dann geht es weiter um 17 Uhr mit einer Christvesper, die Prälatin Wulz halten wird. Und um 18.30 Uhr gibt es nochmal eine Christvesper mit ihr zusammen. Und dann ist erstmal ein bisschen Pause und um 21.30 Uhr hat Herr Dekan Gohl die Christmette, die erste, und um 23 Uhr hat er dann auch die zweite Christmette. Das Schöne ist, dass wir in jedem unserer Gottesdienste auch Musik und Gesang haben werden. Also der Chor wird singen in der Christvesper, der Posaunenchor unterstützt die Christmette und der Kinder- und Jugendchor ist dann im ersten Gottesdienst um 15.30 Uhr bei mir quasi mit an Bord. Da freue ich mich schon sehr drauf und das wird sicherlich was ganz Besonderes. Mhm.
Das heißt, für alle Kinder oder beziehungsweise Menschen mit Familienkinder ist dann dieser Nachmittagstermin eigentlich der bestgeeignetste.
Ja, der ist auch tatsächlich, glaube ich, dafür am geeignetsten. Wichtig ist, dass Besucherinnen und Besucher sich anmelden und zwar über unsere Homepage kann man sich Plätze buchen. Das geht relativ einfach, es sind 3-4 Klicks. Man kann da einfach sich durchklicken und sich einen Platz aussuchen. Das ist ganz ähnlich, wie wenn man im Kino oder im Theater sich einen Platz raussucht, sodass man einfach da alles hat, was man braucht. Das Münster ist riesengroß. Das ist das die gute Nachricht. Die etwas einschränkende Nachricht ist die, dass wir natürlich auch eine Sitzplatzbegrenzung haben. Da müssen wir einfach dann schauen, dass wir uns an die Regeln da auch halten. Es wird so sein, dass wir alle Maske tragen während des Gottesdienstes.
Also komplett rein mit Maske, ohne raus Ausnahme. Mit Maske, nichts absetzen, immer genau. Komplett tragen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis schon mal.
Genau, Also wer das nicht möchte oder nicht kann, der darf sich dann tatsächlich gerne das Weihnachten to go mitnehmen, um zu Hause den Gottesdienst zu erleben. Da kann man über einen QR-Code auf dem Flyer abscannen. Also quasi auch so eine kleine Weihnachtsgeschichte und einen Weihnachtsgottesdienst. Das haben wir mit der City Church zusammen entwickelt. Aber wer in den Gottesdienst kommt, sollte sich dann tatsächlich daran auch halten können, an die Regeln. Wir schauen darauf, dass die Abstände eingehalten werden. Das wird über unser Anmeldesystem zentral
gesteuert. Das heißt, es werden feste Positionen zugewiesen, die dann auch markiert sind in irgendeiner Form, so dass man wissen kann, Sitzplatz 123, Sitzplatz 124, dazwischen ist der 124 ist man nicht besetzt und 25 ist wieder besetzbar und 124 dann irgendwie durchgestrichen oder markiert, nicht hinsetzen, 123, 125 sind dann erkennbar als Nummer und auch als freigegebener Platz zu sehen.
Genau, also das ist tatsächlich so, wir haben unterschiedliche Blöcke mit Nummerierung und es gibt nummerierte Sitzplätze, auf denen man dann quasi sich einbuchen kann. Und das der Zutritt ist tatsächlich nur über den Münsterplatz, also über das Hauptportal. Wir öffnen das tatsächlich nur einmal im Jahr groß für diesen Gottesdienst. Und wir haben ganz, ganz viele Menschen, die damit gucken und darauf achten, dass das alles gut läuft. Da bin ich jetzt schon sehr dankbar dafür, dass sich Menschen da auch freiwillig dafür den Abend Zeit nehmen und gerade diesen Abend auch Zeit nehmen, uns zu unterstützen als Ordnerinnen und Ordner, die einfach die Einlasskontrollen regeln und auch die Portale besetzen und den Innenraum mit Platzanweisungen unterstützen. Also das ist ein Riesengeschenk und auch natürlich ein Riesenkraftakt fürs Ulmer Münster, aber wir freuen uns sehr und also wirklich jeder ist herzlich willkommen und wird einen Platz bei uns finden.
Weil ich mir vorstellen kann, dass viele jetzt doch nachfragen wollen, gibt es da auch dann Kontrolle 3G oder muss man 2G, muss man irgendwas vorweisen können, muss man Impfnachweis vorzeigen beim Eingang oder darf im Prinzip jeder rein? Oder
Darf jeder rein. Die 2G-Kontrollen sind erst ab einer Inzidenz von 800 auf 100.000 durchzuführen und das machen wir auch. Es gibt aber im Ulmer Stadtkreis auch Gottesdienste, die unter 2G gefeiert werden, wo die Gemeinden für sich beschlossen haben, wir feiern unter 2G und da würde ich dann darauf verweisen, dass man vielleicht sich im Internet da schlau macht. Da kann ich jetzt nicht sagen, wer das bei uns im Stadtkreis so durchführt, aber ich verstehe auch, dass Menschen in ihrem Sicherheitsbedürfnis unterschiedlich sind. Uns war es wichtig, möglichst die Barriere niedrig zu halten. Und wir sorgen akribisch dafür, dass die Abstands- und Maskenregeln eingehalten werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch die andere Version in anderen Kirchen.
Ja, es kommen mir natürlich gerade als ein bisschen mit Technik natürlich auch zu tun haben, der Mensch die Fragestellung, kann man sowas gegebenenfalls auch übertragen ins Internet, streamen, dass man zum Beispiel Bild und Ton irgendwie sieht. Also zum Beispiel gibt es ja auch manchmal im Fernsehen Übertragungen aus Kirchen oder von Veranstaltungen. Technisch wäre es wahrscheinlich denkbar, dass man sowas auch irgendwie streamt, aber das ist noch kein Thema oder
Das ist tatsächlich an der Größe des Münsters und an der Akustik des Münsters scheitert sowas, weil das ist also in einer solchen Form aufwendig, dass wir das tatsächlich nicht leisten können. Also da braucht man eine so hoch ausgefeilte Technik und da braucht man auch so eine hohe Professionalität. Wir machen ab und zu Gottesdienste, die aus Münster raus aufgezeichnet werden, aber für diese Vielfalt an Gottesdiensten an Heiligabend ist das leider nicht möglich. Also da hätten wir dann nur einen machen können und der wäre in einem solchen komplexen Aufwand gewesen, dass dann nichts drumherum möglich gewesen wäre. Wir haben das tatsächlich letztes Jahr gemacht mit dem Landesposaunentag, mit dem Gottesdienst zum Landesposaunentag und das war schon auch ein bisschen schräg, also weil das, also man macht sich darüber, glaube ich, keine Vorstellung, wenn man das nur anschaut, aber die Gemeinde sitzt dann so weit auch hinter allen Kameras. Das ist, also für den Gottesdienst an sich ist das dann im Grunde nicht so toll. Aber es gibt auch im Stadtkreis Gemeinden, die raus streamen und wo das einfach leichter ist. Also da wäre meine Empfehlung, sich da auch im Internet mal schlau zu machen.
Ja. Wie ist das dann an den Weihnachtsfeiertagen? Es war jetzt das Thema mehr Heiligabend. Wie ist es dann an den 25. und 26.? Da gibt es ja bestimmt dann auch noch Veranstaltungen.
Ja, genau.
sind die
also dazu muss man sich dann auch
bei, ja?
Genau, da muss man sich bei uns auch nicht mehr anmelden, weil diese Gottesdienste in der Regel nicht so überrannt sind wie an Heiligabend. Mhm. Und am ersten Feiertag, also am 25. haben wir ab 9:30 einen Gottesdienst und abends wieder einen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, das ist ein Sonntag, der 26., haben wir ganz regulär um 8 Uhr, um 9.30 Uhr und um 18 Uhr einen Gottesdienst. Also ich glaube, da ist an Weihnachten für jeden was dabei.
Und wenn ich das anfügen darf, 13 bis 15 Uhr, die Wissensstrahlung auch zu dem Thema.
Ah, genau.
Also wenn man dann zurückkommt, darf man gerne um 13 Uhr einschalten. Ja, also auf jeden Fall, da ist Programm. Wie schaut es denn in der Woche danach aus und gerade auch in Richtung Silvester? Ist da auch nochmal was geboten, was wir auch gerne noch ankündigen?
Genau, also an Silvester gibt es 2 Gottesdienste zum Altjahresabend, die Dekan Gull feiern wird. Und am 1. Januar, jetzt bin ich schon im Dezember wieder, am 1. Januar feiert Frau Prälatin Wulz um 9.30 Uhr einen Gottesdienst zum Beginn des neuen Jahres. Das ist immer eine ganz, ganz schöne Sache, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das ist ein sehr besonderer Gottesdienst, da miteinander ins neue Jahr zu starten. Manche sind so ein bisschen verorgelt noch, weil die Nacht natürlich kurz war. Aber es ist wirklich toll, miteinander in das neue Jahr zu starten. Und das Ulmer Münster ist dafür einfach auch eine wundervolle Kirche. Und was also relativ neu ist, das habe ich erst angefangen letztes Jahr, ist am 6. Januar, das ist ja der Epiphaniastag oder Dreikönigstag, der Tag der Erscheinung des Herrn nennen wir das, da feiern wir einen großen Familiengottesdienst unter dem Titel Ihr Könige kommet. Und da mache ich einen extra Familiengottesdienst für alle Großen und Kleinen. Und man darf einen König aus der eigenen Krippe mitbringen und ihn zu uns nach vorne dann bringen. Im laufenden Gottesdienst. Und da bin ich mal ganz gespannt, wer dieses Jahr dann alles bei mir vorne an der Krippe landet. Mal schauen.
Sehr schön. Gucken wir vielleicht, weil wir schon beim Jahr 2022 waren, noch so in den letzten knapp 3,5 Minuten, die wir haben, in das Jahr 2022. Wie ist das Jahr 2022 in Bezug auf christliche Events, auf ja auf Veranstaltungen, bedeutende Feiern, Jubiläen? Wie sieht es da aus? Was ist alles im Plan?
Also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr ein großes Tauffest feiern. Das wird Anfang Juli sein und da freuen wir uns alle schon sehr darauf, denn das war jetzt tatsächlich unter Corona so, dass ganz viele Familien gedacht haben, Mensch, wir wollten eigentlich so gerne noch die Taufe vom Max oder von Mariechen oder von wem auch immer noch feiern und das hat einfach nicht geklappt. Taufen mussten verschoben werden, dann war plötzlich das Restaurant geschlossen, dann konnte man es da wieder nicht machen. Also gut. Dann haben wir gesagt, so Tauffest gibt's eigentlich in regelmäßigen Abständen in Ulm und das machen wir nächstes Jahr auch wieder und da wird dann auch groß die Möglichkeit dazu sein, sich anzumelden und da kann quasi jedes Kind von 0 bis 13, 14 kann sich da dann taufen lassen in einem riesigen großen Fest, das wir im Ulmer Münster miteinander feiern und dazu kann man sich dann auch anmelden. Die Anmeldung, die läuft dann quasi so ab dem Frühjahr, das kann man dann der Presse entnehmen. Wann es losgeht.
Nebenbei, wer noch Näheres dann wissen will, ich glaube, Münster ist ja auch irgendwo im Internet, glaube ich, haben es vorher gesagt, noch präsent. Wir können gerne nochmal die Adresse sagen. Sonst irgendwie auf Social Media, ist Münster auch irgendwo präsent eigentlich? Facebook, glaube ich, oder?
Nein, wir sind als Pfarrer präsent, persönlich
so
immer.
So ist es jetzt,
genau, so machen wir das.
Wir sind bei Facebook befreundet, das weiß ich genau.
So ist es.
Der Dekan Gohl auch, genau. Darum sehe ich da immer wieder natürlich Punkte, aber die Kirche als solche ist jetzt nicht bei Facebook, glaube ich.
Nein, also das sind wir noch nicht, aber man kann unsere Homepage immer besuchen, www.ulmer-münster.de. Da kriegt man im Grunde immer alle Infos und sowohl Herr Gohl als auch ich sind auch in den Social Media vertreten. Ich bin tatsächlich da auch aktiv und der Friedemann Johannes Wieland, unser Münsterkantor, ist da auch und informiert da auch über unsere ganzen kirchenmusikalischen Sachen, die natürlich da auch also einen Riesenteil unserer Gemeindearbeit ausmachen und wir freuen uns für nächstes Jahr beispielsweise auch wieder drauf, wenn wir das Schwörkonzert wieder machen können und die ganzen kulturellen Veranstaltungen wieder durchführen können, nach denen wir uns im Grunde ja auch alle sehnen.
Ja. Natürlich die Frage, was da letztendlich wie wo stattfinden kann oder dann auch wieder Einschränkungen erfährt aufgrund der Pandemielage. Also insofern wissen wir alle nicht, wo es irgendwie wie hingeht. Und aber auf jeden Fall hoffen wir, dass es den Menschen möglich ist, noch Weihnachten, bevor dann wieder, was weiß ich, noch vielleicht Verschärfung auch was Ausgang angeht, irgendwie zumindest noch möglich ist, dann Weihnachten so ein bisschen zu feiern, auch ein bisschen vielleicht Mut zu fassen, weil ich nehme an, dass auch viele Menschen zu Ihnen kommen und sagen, schwere Zeit, was soll man tun irgendwie, dass viele auch geistig da einen Beistand eben brauchen.
Und ich möchte auch da tatsächlich gerne Mut zusprechen an der Stelle. Ja. Also ich glaube, es ist nicht nur eine Sache nach dem Körper zu schauen, sondern auch nach der Seele. Und ich habe den Eindruck, wir sind langsam echt alle der Pandemie müde. Wir haben alle keine Lust mehr langsam. Und nutzen Sie doch gerne auch unsere Gottesdienste und unsere Kirche, um aufzutanken, um Kraft zu sammeln für die Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen. Das ist eine herzliche Einladung meiner Seite, von meiner Seite oder von unserer Seite als Kirchengemeinde auch, sich das ein Stück weit auch als Kraftquelle nutzbar zu machen.
Mhm. Ja. Sehr schön. Gut. Wir haben noch knapp, so 20 Sekunden, was Wichtiges vergessen, was Sie noch loswerden wollten. Und da haben wir alles Wichtige gesagt.
Ich glaube, wir sind mit den wichtigsten Dingen durch. Und ich freue mich sehr, dass ich heute nochmal hier sein durfte.
Sehr gerne. Und wie gesagt, wir machen auch gerne Fortsetzung, wenn es irgendwas Spannendes Neues gibt. Auf jeden Fall, ich denke, dann sagen wir es einfach allen hören mal. Wir wünschen schöne Weihnachten.
Genau, frohe Weihnachten, guten Rutsch.
Das gilt wahrscheinlich auch für mich. Ich weiß nicht, ob ich nochmal die Woche online bin oder nochmal on air bin, wahrscheinlich eher nicht. Auf jeden Fall auch von meiner Seite schöne Weihnachten alle. Und wir hören uns dann auf jeden Fall, denke ich, spätestens im neuen Jahr wieder. Free FM auf jeden Fall 24 Stunden natürlich auch in der Weihnachtszeit on air. So, für heute war es dann hier in der Plattform. Und sofern bleibt mir nur, mich zu bedanken, Frau Ginsbach, dass Sie da waren. Mein Name ist Michael Trost. Das war heute die Plattform zum Thema Weihnachten. Und wir sagen Tschüss. Um 17 Uhr geht's im Programm hier weiter. Macht's gut. Bleibt vor allem gesund. Und bis denn. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.